Also wenn das schon meine Grundthese, wir sind alle normal. Da können wir vielleicht argumentieren, andere sind vielleicht ein bisschen normaler, aber dann würde ich sagen, ja, definieren wir, was normal ist, oder?
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben einen Gast, den Christoph Keller. Schriftsteller, Autor, Publizist, Fotograf und Superheld. Superheld berufe ich mich ein Stück weit auf seinen Besuch, den er bei unserem Kulturzyklus gemacht hat, Autorenlesung, mit seinem Buch «Jeder Krüppel ein Superheld». Herzlich willkommen, Christoph.
Danke, danke. Schön, dass ich da darf sein.
Ja, sehr gern. Jetzt habe ich schon das erste Dilemma. Krüppel, darf ich auch Krüppel sagen, oder ist da ein Teil, wo du sagst, nein, das hat ganz stark auch mit meiner Identität, mit meiner Geschichte und eben auch mit meiner Behinderung zu tun.
Also es sei denn, du hast irgendeine versteckte Behinderung, irgendetwas, was man da nicht ansieht oder so, dürftest du eigentlich nicht Krüppel sagen. Also das ist etwas, wo uns selber, den betroffenen Menschen mit Behinderungen vorbehalten ist. Es ist etwas, wo aus der schwarze, amerikanische, afroamerikanische Bewegung kommt, wo es den Schwarzen einfach irgendwann mal wirklich, kannst du nicht anders sagen, auf den Sack gegangen ist, zum nicht mehr mit dem N-Wort beleidigt zu werden. Und also irgendwann haben sie es angefangen umtrüllen und haben es zu einem Schild gemacht, zu einem Abwehrschild und zu einem Lob, dass man sich selber das Wort gesagt hat und haben daraus einen Haufen Stärke gewonnen. Und da ist der, ich glaube, ich beantworte da bereits deine nächste Frage. Das ist der Grund, warum ich das eigentlich ja eben schlimme K-Wort im Titel wollen haben, zum eben sagen, hey, du kannst mich so nicht mehr beleidigen, wenn du mir so willst du an Karren fahren. Das Wort nehme ich dir aus der Hand und hau das um die Ohren und die macht schwächer und mich macht stärker. Und um es ganz klar zu machen, habe ich auch noch den Superheld im Titel drin. Also, dort muss ich allgemein werden, wir alle sind beides.
Zum Superheld komme ich noch. Jetzt der Kulturzyklus und auch der Podcast wird ja von der Hochschule Ost, Departement Soziale Arbeit, produziert, lanciert, finanziert. Und bei uns ist ja dann, um jetzt genau in dieser Sprachlichkeit oder auch in dieser Begrifflichkeit zu bleiben, im Studium Soziale Arbeit wird immer wieder diskutiert, welche Begrifflichkeit stimmt denn. Mhm. Also wenn nicht, Entschuldigung, Krüppel, was ist denn die richtige Bezeichnung?
Letztlich weiss ich es auch nicht. Also ich bin immer noch bei Mensch mit Behinderungen stecken geblieben. Aber für mich gibt's, ich habe selber noch nicht den wirklich richtigen Ausdruck gefunden. Und oft heisst es ja, mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dann muss man sagen, das ist ein bisschen zu zahm. Oder? Also, dann habe ich lieber den Hammer von der Behinderung. Es sind Leute, da geht es um etwas Heftiges und nicht etwas, wo man jetzt da mit einem Wort muss ein bisschen abfangen. Und da würde ich gerne dazu sagen, ich habe dadurch schon ein bisschen ein Problem mit den Labels, wo man seit einiger Zeit am verhängen ist. Ich glaube auch die ganze politische Korrektheit am Anfang hat es eben, dass man immer das K-Wort, immer das N-Wort und so benutzt, es sei denn, man darf. Lauter gute Sachen, aber schon seit langem weit übers Ziel rausgeschossen. Und ich denke genau mittlerweile werden auch die Ausdrücke dann missbraucht, weil dann muss man dem ja noch den richtigen Begriff um den Hals hängen und schon ist das Problem gelöst, weil hinter dem Begriff kommt ja dann nichts mehr. Sicher nicht, dass man die Welt den Menschen anpasst.
Ich lasse dir, wenn du das so formulierst und so umschreibst, unglaublich gern zu, weil ich merke immer wieder auch im Kontakt mit Menschen mit Behinderung, dass das schon sehr eine technokratische, formalistische Umschreibung ist und das auch die Standschaft. Erlebst du das auch im Alltag? Also so, gerade wenn es um die sprachlich sprachlich auf Verständnis geht.
Ja, ich nehme bei den Leuten eine grosse Verunsicherung wahr. Dass man von Luther, man könnte das Falsche sagen, einem am liebsten gerade aus dem Weg geht. Ja, also, ich meine, da würde ich nicht der SVP das Wort reden, um Himmels Willen, oder? Und woke, Cancel Culture und all das. Aber irgendwo durch, ja, mir, wie ich vorhin gesagt habe, es schiesst ein bisschen übers Ziel aus und ich würde sehr, sehr dafür plädieren, sind wir doch einfach alle normal. Ja. Also, ich meine, das ist ja meine Grundthese, wir sind alle normal. Ja, da können wir vielleicht argumentieren, andere sind vielleicht ein bisschen normaler, aber dann würde ich sagen, ja, definier mal, was normal ist, oder? Ich meine, für mich ist es normal, mit dieser progressiven Erkrankung umzugehen, im Rollstuhl zu sitzen und halt immer wieder neue Probleme, ja, bei Welterkrankung progressiv ist, gibt's wieder neue Probleme und. Es ist hart, sehr, sehr schwierig, ja. Aber für mich ist es normal.
Ich komme ganz sicher noch auf deine Biografie und auch Sozialisation mit dieser Krankheit oder mit dieser Behinderung zurück. Ich will noch mal bleiben und mach jetzt einfach Werbung für dein Buch. Jeder Krüppel eins und
dann bin ich ruhig.
Ja, wirklich. Ich finde es einfach ganz toll. Es hat mich einfach bewegt, berührt. Ich erlebe oftmals in Diskussionen, in Begegnungen von Menschen ohne Behinderung, mit Menschen mit Behinderung, wenn zum Beispiel jemand sagt, du inspirierst mich, wie du mit deiner Behinderung umgehst. Ich finde, wie du trotz deiner Behinderung im Leben stehst. Oder? So. Mhm. Und da wird oftmals von den Betroffenen, von den Menschen mit Behinderung, als sehr abwertend, als sehr stigmatisierend bewertet. Und jetzt kommst du mit dem Titel.
Ja.
Und da wäre ja eigentlich gerade ein Umkehrschluss sein von dem, was ich da drinnen erlebe. Bin ich da falsch? Bin ich da richtig? Oder sagst du, da hast du ein Stück weit mit dem Buch erreichen?
Ja, es ist heikel. Also ich habe kein Problem damit, wenn man mich bewundert. Also ich sage völlig eitel. Aber es ist auch ein Problem, wenn man so irgendwie so ein bisschen in die Modellrolle hineindrängt wird. Oder? Dass man, es hat etwas leicht abwertend, oder, irgendwie, es hat etwas, wie du mit dem allem umgehst, inspiriert mich dermaßen. Also, ich meine, ich weiss nicht, wie du mit dem Leben umgehst, vielleicht machst du es auch gut, oder? Also, es hat etwas leicht herabsetzend, oder, ich höre es auch nicht so verrückt gern, oder, dann höre ich schon sehr gern, wie toll jemand das Buch gefunden hat, oder? Ich meine, dann wäre ich als Schriftsteller gelobt und beachtet und gelesen.
Okay. Und sie holen dich dann ab in deinem Talent, in deiner Fähigkeit und in deinem Können, wo völlig unabhängig ist von Behinderung. Jetzt einmal ausgenommen von dem Buch und vielleicht noch das Erste.
Ja. Okay. Aber ich würde sagen, irgendwann, wenn man sich besser kennt, darf man das schon sagen. Ja. Irgendwie kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, wie wenn man als allererstes, oder, da ist jemand, wo sagen wir nicht eine Schweizerin ist, und als allererstes, oder, fragt man ja, wo kommen sie denn her? Und da finde ich grässlich, ja, weil da reduziert die Person sofort aufs Herkunftsland, wo dann nicht die Schweiz ist, oder, und unterschwänglich schwingt da mit, du gehörst nicht da hin und eigentlich solltest du wieder gehen. Aber wenn ich mit dieser Person einen Kaffee nehme und mich eine Stunde lang unterhalte, würde ich es, gut, ich kann nicht für die Person reden, aber ich würde es dann umgekehrt seltsam finden, wenn ich nicht irgendwann frage, ja, wo weisst du deine Herkunft, oder was bist du für ein Mensch, würde ich denn wissen? Und dann geht's nicht mehr darum, um die Person gar wieder heimzuschicken, sondern um die kennenzulernen und idealerweise willkommen zu heissen. Und ich glaube, da könnte man auch auf die Behindertenfrage dann.
Mhm. Jetzt hast du im Titel und auch im Buch, und du beschreibst das auch, Superhelden.
Ja.
Du hast gerne Superhelden gelesen. Übrigens, ich auch.
Ja.
Ich sag dir, mein Lieblings-Superheld ist der Spider-Man.
Jawohl.
Welchen ist denn dein?
Oh, welches ist mein Superheld? Hey, nochmal. Weil ich nicht ein bescheidener Mensch bin, nehme ich, glaube ich, das ganze Marvel-Team oder Dex-Man oder so. Aber eigentlich, sonst würde ich es Batgirl nennen.
Und warum das Batgirl?
Bad Girl, also mir gefällt ihren Werdegang. Also einerseits ist sie blitzgescheit und irrsinnig flexibel, denn wenn sie im Rollstuhl ist, oder? Und da kann ich mich sehr damit identifizieren. Also etwas, wo es ist auch dort eine eigentlich eine normale Superheldin, also schon sehr nah am, dafür ist eigentlich ein normales Leben dran. Und da geht man auch so, wenn du hockst im Rollstuhl, gibt's wieder eine neue Schwierigkeit und musst die irgendwie, ja, musst mit der umgehen und bewältigen. Ja, da mache ich zusammen mit meiner Frau, Jan, und da ist meine eigentliche Superheldin, oder, wo man bei dem allem auch beisteht. Und dann beim Bad Girl gefällt mir auch irgendwie auf, ja, vielleicht leicht sarkastische Art und Weise ihren Werdegang, oder? Vom nicht behinderten Bad Girl, oder? Zu den, wenn sie mal aus dem Programm genommen, dann irgendwann wieder aufleben lassen, aber der Joker hat sie angeschossen und sie ist gelähmt und im Rollstuhl gelandet, oder? Und jetzt sind eben alle ihre Talente dann voll zum Einsatz gekommen. Dann ist sie wieder in der Versenkung verschwunden und als sie wieder zurückgekommen ist, haben sie ihr dort als Backstory noch dazu gegeben, dass sie irgendwie wunderheilig erfahren hat oder und jetzt halt nicht mehr im Rollstuhl ist. Und da hätten wir alle auch gern, oder? Und in der Literatur würde ich so etwas nicht akzeptieren, aber in einem Comic, wunderheilig. Okay, wäre ja schön, wenn da um Decken auch noch wäre, oder?
So ist es. Jetzt nehmen wir immer wieder dein Buch, jeder Krüppel ein Superheld, ins Zentrum, orientiert uns ein bisschen dran, oder ich habe ein Stück weit auch meine Fragen entlang formuliert dran. Kannst du uns nicht ganz kurz auf den Punkt bringen, um was geht es in dem Buch?
Also ich würde sagen, der Buch ist eine Mission auf Räder. Und in dem Buch geht es eigentlich um mich, aber mit dem eigentlich meine ich eben auch viel andere, die sich vielleicht mit mehr in dem Sinn können identifizieren, die sogenanntes anders Leben haben, die mit anderen Sachen müssen umgehen. Und da habe ich wollen thematisieren. Es ist ein kurzes Buch mit einem Haufen kurzen Text. Da habe ich bewusst so auch gemacht, um können auf kleinem Raum möglichst viele Facetten eben vom, ich will nicht mal sagen vom Behinderten sein, sondern vom Mensch sein kann behandeln, kann darüber reden, in der Hoffnung, dass es ein bisschen, dass es die störrische Schweiz ein bisschen durchgerüttelt, darf ich sagen, hat es ein bisschen, aber mehr wäre schön. Also rütteln wir noch mehr dran.
Wunderbar, darum ist auch der Untertitel «Splitter aus dem Leben in der Exklusion».
Ja.
Also das finde ich so spannend. Und darum habe ich wie gedacht, okay, da legitimiert mich jetzt ein Stück weit. Ich werde legitimiert vom Christoph Keller, auch durch das Buch, um jemandem zu sagen, der behindert ist, beeinträchtigt ist, dass er ein Superheld ist.
Ja.
Nur schon allein durch Behinderung. Voilà. Oder? Weil er muss das Leben bewältigen, ja. Weil er muss mit ganz anderen Kräften auch bewältigen, was für uns völlig einfach ist und völlig selbstverständlich ist. Stehen die ja ganz an einem anderen Ort.
Und das sollte auch mehr geschätzt werden. Ja. Oder? Man ist wirklich zum Heulen, weil in dem Land abläuft, wie Menschen mit Behinderungen, ja, es gibt IV, ich muss es so sagen, es wird für uns schon geschaut. Ja. Aber was nicht passiert ist, dass wir auf die Respektsebene raufkommen und entsprechend in Respektsjobs können, handeln, dass wir nicht repräsentiert sind, dass wir nicht in der IFA im Kader oben sind. Es ist ein Himmel nochmal, wir schaffen es ja nicht einmal ins Kader von Behindertenorganisationen, oder? Wir schaffen jetzt nicht in der UNO, unseren UNO-Stellvertreter ist ein nicht behinderter Nationalrat, Kantonsrat, überall, oder? Also, Kunststück kommen wir nicht weiter, wenn man uns wirklich so nicht weiterlassen.
Ja. Und ich merke gerade, du triggerst mich, wenn du am Anfang jetzt von deinen Ausführungen gesagt hast, wir schauen uns schon.
Ja.
Ist das nicht einfach schon grundsätzlich eine völlige Diskriminierung und eine völlige Abwertung? Auch muss man ja nicht schauen.
Ja. Also, ja, wir brauchen Hilfe. Oder? Bei den Sachen brauchen wir finanzielle Hilfe oder eben Finanzen, dass wir auch Spitex und haben. der jetzt ja gerade wieder vor dem Kantonsrat ist und selbstverständlich von der Rechten wieder bodiget wird, oder? Und da gehört zu einer, das ist eine landesweite Strategie, die dafür sorgt, dass wir nicht an den Schalthebel kommen. Ja, da muss man wirklich mal sagen, okay, nein, wir brauchen die Gelder und wir brauchen es jetzt. Es geht einfach nicht mehr, oder? Jeden zweiten Tag, dass man über Pflegenotstand redet, oder? Und wenn es dann darum geht, etwas zu machen, sage ich, ja, da haben wir schon vorgesehen. Wir schaffen, der Herr Dammann, wir schaffen so schnell und so gut wir können dran. Aber etwas Zusätzliches denn, um das Ganze zu beschleunigen? Nein. Da muss man schauen, dass wir wissen, wo unser Platz ist, und der ist halt immer noch am Rand.
Ja, und da schauen wir sicher noch ganz punktuell noch an. Aber bevor wir in den Bereich reinkommen, einfach nochmal, und da ist bei deinem ersten Buch formuliert worden, wo mich auch ein Stück weit sprachlos gemacht hat, nämlich deine Geschichte mit deiner Behinderung.
Ja.
Sag doch gerade du, was für eine Form von Behinderung, Krankheit, das du hast.
Also, wenn ich habe, nennt sich eine spinale Muskelatrophie vom Typ 3. Ja, heisst also, es gibt noch 1 und 2. Und das erste ist die brutalste, ich sage dem das Baby-SMA. Also, da wirst du nicht älter als 2, 3 Jahre oder so. Und dann das Nummer 2, da sind wir bei 20 Jahre oder so. Ich habe mit 3 eine normale Lebenserwartung, was immer da heisst. Und das ist eine neuromuskuläre Erkrankung. Also es betrifft die volontären Muskeln, also alle die Arme, Beine und, wo ich etwas kann, sozusagen selber damit machen kann. Gott sei Dank nicht Herz und so Sachen. Und es wird schlimmer. Also es ist progressiv. Und es ist genetisch, also ich bin mit dem geboren. Oder erste Zeichen kann man rückverfolgen. Wo ich im Sandkasten bin, ich nicht in die Hocke gegangen, sondern bin an die Knie abgegangen, oder? Und dann natürlich voller Sand heimgekommen. Meine Mama hat dann gesagt, siehst du aus wie ein Wienerschnitzel. Aber da ist natürlich noch niemand auf die Idee gekommen, das ist wegen irgendeiner Muskelerkrankung, oder?
Obwohl du noch 2 Brüder hast.
Ja.
Und die das Gleiche haben.
Ja.
Und die Eltern müssen mit ihrer Spurensuche machen. Was ist denn mit dem Bub los?
Ja, die Spurensuche haben sie nicht gemacht. Ja. Und ich hatte den Eindruck, einfach weil irgendwie, die beschlossen, 2 lange, aber da darf nicht der dritte auch noch erkrankt sein. Und das ist in den 70er Jahren bei uns in eine schlimme familiäre Geschichte hineingefallen. Ja, wo Vater schweren Alkoholiker, professionelle Berserker, ja, und dann ist er auch noch in Bankrott hineingeschlittert, oder? Und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen verdrückt worden, oder? Das einfach, ich bin ja der Nachzügler gewesen, 5 und 7 Jahre jünger, ja, und also mein Vater hätte das sowieso verleugnet, auch die diagnostizierten Brüder gesagt, nein, meine Buben haben das nicht, das ist einfach schlimm zu und her gegangen. Und irgendwie denke ich, kann mir schon vorstellen, dass meine Mama dann schon gesehen hat, ups, es fängt auch ein bisschen langsamer werden, aber es einfach nicht wollen noch machen.
Ja. Sind er denn, sind die froh gewesen, wo noch Diagnose hatten? Also, wo du gewusst hast, woran du bist, was du hast?
Ja, ich bin zu jung für das, mit so circa 13, und ich habe eigentlich auch, ich bin praktisch vom Tennisplatz gekommen, habe noch Sport können machen und habe selber schon auch gemerkt, da stimmt etwas nicht, oder? Aber ich habe es auch nicht wollen wahrhaben. Ja. Also vom Seben her hat mich die Diagnose in dem Sinn eigentlich nicht gebracht, nein.
Auch nicht, dass er können sagen, hey Christoph, und jetzt wissen wir, was wir machen können, auf was wir schauen müssen. Also, wie so, auch die Hoffnung, gibt es ein Medikament, gibt es eine Therapie, kannst du irgendwie präventiv?
Also ja und nein. Meine Mutter ist mit den beiden Eltern, hat sie schon sehr vieles probiert, inklusive Hokuspokus oder zu einem Wunderheiler auf Philippinen, oder wo da irgendwie das Herz rausnimmt und wieder rein tut und dann funktioniert alles besser und so, natürlich totaler Humbug. Und groteskerweise auf der anderen Seite ist auch eigentlich alles nicht wirklich thematisiert worden. Und das Nicht-Thematisieren, oder, da ist das Syndrom von dem Land. Also wir sind aufgewachsen und haben gewusst, wir sind anders und für das müssen wir uns schämen. Also da ist die Welt ist nicht für uns gemacht, ganz eindeutig nicht für uns gemacht. Und Änderungen in den 60er, 70er Jahren ist es nach wie vor so gewesen, dass einfach das Gebäude wichtiger gewesen ist als der Mensch, wo es nicht mehr wirklich hätte können betreten.
Also, darf ich da einhaken und etwas fragen? Ich habe mal noch in den 1990er Jahren mal die Ursula Egli bei mir zu Gast gehabt. Herz im Korsett. Ja. Sie hat einen Bruder gehabt, Christoph Egli.
Ja.
Beide muskelkrank.
Ja.
Und die Ursula Egli hat mir dann da erzählt, wo ihrem Bruder auf die Welt gekommen ist, haben die Nachbarn gesagt, wie kann man noch? Jetzt hat sie schon ein behindertes Kind. Und jetzt kommt noch mal eins. Ist das bei euch auch genau
gewesen? Genau, darf ich das fragen? Ja, das darfst du. Steht auch im Buch drin. Oder? Also, ich will ja so Zeug publik machen. Oder? Und ja, dort haben wir auch gesagt, jetzt haben wir doch schon zwei Sättige und jetzt wollen wir noch ein drittes haben. Oder? Ja, so Zeug haben wir gehört.
Ja.
So Zeug haben wir gehört. Wir haben gelernt, uns zu schämen. Und da würde ich auch einen grösseren Bogen machen. Ja, und zwar, ich denke, es ist eben, dass sich schämen, ist eben heute noch in uns drin. Ja, in uns natürlich eher noch in unserer Generation, eine jüngere Generation, auch von behinderten Menschen, wächst schon bewusster auf, selbstbewusster auf. Aber es ist immer noch in der, es ist irgendwie, wenn ich so sage, irgendwo, also in der Seele von unserem Land noch drin, dass es klar ist, wir haben uns zu schämen. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Christian Lohr, unser einziger schwerbehinderter Nationalrat, oder?
Aus dem Kanton Thurgau?
Ja, der Mann ist, glaube ich, irgendwie vor 2011 oder so ist er Nationalrat geworden und hat aber 10 Jahre lang hat er nicht an sein Rednerpult können. Und dann, was es endlich nach 10 Jahren da gemacht haben, hat er sich darüber gefreut. Ja. Und jetzt ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, warum ist jetzt da schlecht, wenn man sich darüber freut. Das heisst, nein, eigentlich ist es nicht schwierig zu verstehen. Es ist verdammt nochmal viel zu spät. Da hätte vor dem Herr Lohr hätte das schon angepasst werden, damit, wenn einmal jemand gewählt ist, der das braucht, dass es schon da ist. Ist nicht passiert. Dann hätte es sollen gemacht werden, kommen und gesagt, oh, da ist jemand, der nicht an Rednerpult kann. Also, tun wir das selbstverständlich einrichten. Ist nicht passiert. Und soviel ich weiss, hat er da auch nicht gefordert. Und gerade das Nicht-Fordern, was einem eigentlich zu Recht zusteht, bedeutet, dass man sich eben, dass sich Schämen eben immer noch in einem drinnen ist.
Und das Schämen, da Trigger ist natürlich mich auch wieder, oder? Scham ist ja etwas, wo in der Gesellschaft nicht wirklich diskutiert wird und ja, nicht wirklich auch ein Stück weit auch als Ressource betrachtet wird. Ist denn das Schämen, ich schäme mich, weil ich der Gesellschaft eine Last bin, weil die Gesellschaft muss für mich irgendwelche Ressourcen, Strukturen, Finanzen zur Verfügung stellen? Oder ist es Schämen, dass ich abhängig bin? Wie sie zu ganz essentiellen Bedürfnissen. Welches Schema ist es oder ist es beides?
Also es ist beides und ich will noch etwas Drittes dazu tun, nämlich wir verkörpern, rein mythologisch verkörpern wir mehr das Andere. Ja, das Andere oder sogar das Fremde. Und als Andere hast du es schon immer schwieriger gehabt. Ja. Obwohl es auch Völker gegeben hat, gerade die amerikanischen Ureinwohner, die Indianer, wo es Stämme gibt, wo Behinderung für völlig normal angeschaut worden ist. Ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt kann der halt nicht laufen. Dann geht er logischerweise nicht auf die Jagd, aber der kann ja daheim Storys vorbereiten und uns am Abend beim Lagerfeuer erzählen. Wer der Schriftsteller.
Oder? Ja. Du schreibst auch in deinem Buch oder auch in deinen Interviews sagst du das auch immer wieder, jeder Körper ist anders.
Ja.
Also gibt es gar kein anders. Oder? Also wenn ja. jeder anders ist, dann ist jeder anders und es gibt keine Unterscheidung.
Das ist irgendwie, das ist ein bisschen mein Ideal. Ich weiss, es ist ein bisschen eine Utopie, da kann man auch nicht irgendwie über Nacht einführen. Aber nochmal von den Indianern, ein paar von diesen Stämmen haben nicht einmal ein Wort für Behinderung gehabt. Und wenn es kein Wort für Behinderung gehabt haben, haben sie auch kein Konzept für Behinderung gehabt. Und wenn es kein Konzept für Behinderung gehabt haben, haben sie auch nicht, haben sie auch nicht angefangen, Gruppen zu bilden, wo man dann wiederum kann ausschliessen kann. Und das normalisiert. Darum, wenn wir eingangs gesagt haben, bin ich eben den Labels gegenüber skeptisch. Ja. Mensch mit Behinderung oder Beeinträchtigung. Ja. Oder. Ja. Also wir täten uns viel, viel leichter, wenn wir eigentlich auf die Labels würden verzichten, oder? Wobei zur Zeit geht es noch in die andere Richtung, dass praktisch jedes Individuum sein eigenes Label überkommt. Und das ist ja okay, oder? Wir sind alles Individuen. Ja, ja. Aber es wird gefährlich, wenn wir nicht mehr miteinander reden können und man bildet auch keinen Gemeinschaftsgeist mehr. Weil eben, um wieder auf die Urstämme zurückzukommen, dort, ohne da würden sie idealisieren, aber die haben ganz sicher mehr von einer Gemeinschaft gehabt, oder? Mhm. Und nicht jeder hat darauf bestanden, ein super Individuum zu sein, oder?
Ja. Du sprichst ja auch an, 20% von der Schweizer Bevölkerung hat eine Form von einer Behinderung.
Ja.
Brauchen die anderen 80% nicht da anders sein oder da Label anders sein, um ihre Normalität überhaupt ein Stück weit können zu rahmen und die Orientierungspunkte zu haben? Ich kann ja erst dem von einer Normalität reden, wenn es ja ein Gegenüber gibt.
Genau, wenn ich mich abgrenze.
Genau.
Absolut.
Genau.
Absolut. Wäre es ja ein radikaler Gedanke, eben gar nicht mehr die Labels zu haben, gar nicht mehr von Behindert zu reden, sondern einfach, irgendwie, die Welt, ist eine Utopie, aber dass einfach für alle, dass es so weit möglich für alle stimmt. Mhm.
Also, erstens finde ich Utopie unglaublich wichtig.
Ja.
Sonst bleiben wir stehen, wenn wir keine Visionen, keine Utopien mehr
haben. Wir müssen die Utopien ansteuern, oder?
Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Und wir müssen auch mit einer gewissen Wut auch die Utopien immer wieder einfordern und vielleicht auch unangenehm sein, störend sein. Mhm. Und du sprichst ja auch von der radikalen Normalität. Wenn ich jetzt wie so in den Alltag zurückschauen würde, wie würde sich die radikale Normalität zeigen? Also, wie erklärt sich denn die?
Also, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist Universal Design. Das ist eine Architekturform, die sich darum kümmert, nicht speziell für Menschen mit Behinderungen zu bauen, sondern schauen, dass der Ansatz universell ist und von Anfang an schon für alle stimmt.
Ja. Dass es einfach klar ist, logisch ist, selbstverständlich ist, bevor man ein Konzept entwirft, schon die Vision mit allen Menschen entwirft.
Absolut.
Oder? Das wäre
das Ideal.
Und ich
denke, wir gehen ein einen Schritt auf das zu. Aber sie sind schon, die am Hebel sind, sperren sich schon so gut, wie es geht. Schauen die SBB an, oder? Wo einfach stur das Zeug so langsam wie möglich anpasst. Dabei könnte man das schon lange gemacht haben.
Ja. Und jetzt kommt die ganze ketzerische Frage. Jetzt sind wir ja mit in dieser Umsetzung von dieser UNO-Behindertenrechtskonvention.
Ja.
So.
Ja.
Spürst du schon irgendeine Veränderung als jemand, der sich in dieser radikalen Normalität oder auf die radikale Normalität beruft? Spürst du etwas? Hat sich etwas verändert?
Also, ich würde sagen, schleichend ja, aber viel zu wenig. Also, ich habe einen grösseren Rutsch mehr erhofft. Aber die Schweiz hat schon von Anfang an klar gemacht, wir sind da nicht sehr daran interessiert. Wir tun Konvention unterschreiben, aber nicht das Zusatzprotokoll. Wenn man das Zusatzprotokoll unterschreibt, tut man sich auch verpflichten, die Änderungen dann auch die tatsächliche Tat umzusetzen. Aber das ist klassische Politik, oder? So nach dem Motto, wir haben jetzt die Resolution, oder? Da haben wir ein schönes Beigel Papier und die tun wir jetzt einmal in die unterste Schublade rein, oder? Und man hat ja gesehen, vom letzten März, oder wenn das war, ist ja die Schweiz von der UNO gerügt worden. Weil einfach sehr vieles von den Sachen, wo die UN BRK einfordert, einfach nicht angegangen worden sind.
Ja. Ja. Wenn ich jetzt deinen Gedanken weiterspinne, müssen wir denn nicht zwingend die Menschen, die in diesen Dimensionen, in diesen Spannungsfeldern leben, viel mehr an Bord holen, viel mehr auch mit einer Gestaltungsmacht ausstatten.
Das war einer von meinen offenen Briefen, nämlich an Markus Schäfer, der unser Vertreter dort ist. Nur ist er eben nicht unser Vertreter, weil er hat keine Behinderung. Und wenn jemand ohne Behinderung dort drin sitzt, dann bin ich zuallererst einmal skeptisch, selbst wenn ich vielleicht jemandem einmal Unrecht tue. Ja, wir müssen auch mit Menschen ohne Behinderungen zusammenspannen. Wollte ich auch. Ich finde das Wichtigste, dass es durchmischt ist. Aber in dieser Position müsste es jemand sein, der auch eine Behinderung hat. Fast alle anderen, die dort einsitzen, haben eine. Und ich denke auch, entsprechend machen die mehr Druck auf ihre Länder.
Ja.
Da kommt es einem fast so ein bisschen vor, dass er irgendwie eher einfach von Bern installiert ist, um das Ganze einfach ein bisschen durchzuziehen, aber nicht allzu heftig und nicht allzu rasch. Und da sieht man ja, es ist ja nach der ersten Amtszeit ist er ja gerügt worden.
Ja. Ja. Jetzt habe ich dir ja gesagt, wo du gekommen bist, hey, ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich wahnsinnig gerne würde einfach auch mit dir anschauen. Das eine ist, letzten Sonntag war in der NZZ ein Artikel über einen Menschen mit Behinderung, der hat in einem Wohnheim gelebt.
Ja.
Und ist dort sexuell missbraucht worden. Und ist dann in einem weiteren Verlauf aufgrund von einem Pflegefehler gestorben.
Und okay. Also,
ja, wirklich, es hat mich sehr bewegt, der Artikel.
Meinen nächsten muss ich nachschauen,
ja. Ja, ich habe mich dann einfach gefragt, haben wir da drinnen das Mass an Beziehungsgestaltung verloren? Haben wir da das Mass an Nähe verloren? Was passiert da?
Also ich kann das auch nicht erklären. Also, aber ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, es gibt so Menschen, die sich... Erstens gibt es Vergewaltigung. Das passiert täglich. Ob das etwas in uns ist, wo Leute, die in so einer Position sind, irgendwo Macht spüren, oder? Oder ist es auch eine Verrohung, die eintritt? Ich meine, wir haben wieder einen riesen Krieg, oder? Wo absolut Scheußlichstes passiert, oder? Und am anderen Ende, manchmal denke ich fast, viele Stress, den wir auch im Alltag über uns ergehen müssen, oder?
Weißt, ich hab gedacht, als ich den Artikel gelesen habe, jetzt müsste ja ein Aufschrei da sein. Nicht ein Aufschrei wie die Schulzuweisung, jetzt an die Organisation, aber so, hey, was müssen wir machen, was können wir machen, wo sind wir verpflichtet, dass solche Grenzverletzungen, Grenzverschiebungen nicht passiert.
Aber da sind wir wirklich wieder beim Thema, da ist, wenn es um Behinderung geht, wird es am liebsten wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also da ist die Erfahrung, die ich jetzt wirklich gemacht habe, auch mit dem zweiten von meinen Büchern über Behinderung. Behinderung ist eigentlich die grösste Minderheit, kommt aber am seltensten zu Wort. Und es ist so, auf Englisch würde ich sagen, a minority is minority, also die Minderheit von der Minderheit, oder an denen, die sich eigentlich alle anderen Minderheiten müssten messen, aber stattdessen wird sie eher verdrängt, weil auch fürs Fernsehen, die machen einfach immer mal wieder ihre Alibi-Club-Sendung oder was auch immer, wo man, da wären wir eben wieder in die Gruppen hineindrängt und dann kann man es abhaken und die nächste macht man dann wieder in zwei Jahren. Ja. Was man aber stur nicht macht, ist die Durchmischung, die ich fordere. Ich habe eine Clubmoderatorin, in der Sendung habe ich gesagt, warum bringen da nicht einmal einen behinderten Menschen, der nicht über seine Behinderung reden muss. Ich bin doch nicht der Berufsbehinderte. Ja. Und die hat mich dann gesagt, das ist so eine super Idee, ob ich ihr da mal eine Liste schicken könnte. Ich habe zwei Listen geschickt, keine Antwort. Es wird einfach wieder unter den Tisch gewischt.
Ja.
Ja. Und das tut dazu beitragen. Da wären wir wirklich zementiert als die professionellen Aussenseiter, wo man mittlerweile schon mal ein bisschen zu Wort holen hat, aber dann schon nicht zu fest.
Mhm. Also die Reduzierung auf Behinderung.
Ja.
Ja. Ja. Ich merke einfach, oder, wenn wir jetzt da auf den Tisch legen, dann haben wir jetzt den ganzen Podcast miteinander das als Schwerpunkt genommen.
Ja.
Wir können mindestens für uns in Anspruch nehmen, das ist eigentlich auch die Intuition von unserem Podcast, oder? Verschiedene Fenster aufmachen im Zusammenhang mit, was erleben wir, was sind Projekte, was sind Gedankengänge. Aber ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, müsste jetzt nicht an meiner Stelle jemand mit einer Behinderung da sein? Wäre es dem für dich allenfalls Augenhöhe oder haben wir jetzt gar keine Augenhöhe?
Ja, also ich habe jetzt da damit kein Problem. Aber wie ich vorher sage, ich plädiere für eine, sagen wir mal, radikale Durchmischung. Oder? Und das bedeutet auch, dass nicht behinderte Menschen um mich herum sein. Ja, ich meine, ich will in einer Sendung dabei sein, wo nicht Behinderte sind, aber dann über Literatur reden, über mein Fachgebiet. Ja. Aber hast du schon mal jemand Behindertes als Mikrofon los, um mal vielleicht dann jemand nicht Behindertes zu interviewen für euren Podcast?
Wir haben sicher schon Leute mit Behinderung gehabt, die in der Interviewrolle waren, aber es ist immer um das Thema gegangen.
Ja.
Oder die Lernfelder, die müssen wir besitzen.
Ja,
das
ja.
Ist definitiv.
Und ich wüsste auch nicht das Rezept für alles, oder?
Also, aber ich bin ja auch noch Dozent da im Departement Soziale Arbeit und bilde ein Stück weit Sozialarbeit und Sozialpädagogen aus.
Ja.
Was wäre denn deine Empfehlung, oder? Was müsste ich da berücksichtigen, um genau so ein bisschen die Ebene können zu erreichen? Du müsstest unterrichten.
Ja, Leute mit also ich meine, haben da viele behinderte Menschen, die da unterrichten?
Wenig.
Ja.
Wir haben aber wenig.
Also ich greife zurück, eben auf was ich schon gesagt habe über Repräsentanz. Je schneller wir an die Stelle ankommen, umso schneller wird sich für uns auch etwas verändern. Ja, und nachher muss die Fachhochschule Ost nicht 100%ig Menschen mit Behinderten anstellen. Dann hätten wir wieder ein Ghetto, aber vielleicht immer mehr und mehr Menschen mit Behinderungen integrieren. So können wir weiter rauf, oder?
Mhm.
In Zürich gibt's den sehr inspirierenden Mann, Islam Alijai heisst er, wo schon recht bekannt ist und wo schwer behindert ist. Sogar sprechbehindert ist, der wird in Nationalrat. Ja, no. Und mit dem machen wir ein Buch, da kommt so ein, auf Amerikanisch würde man sagen, ein Campaign-Book kommt raus, oder, für seinen Nationalratswahlkampf. Und ich hoffe sehr, dass er gewählt wird. Ich weiss es nicht, wie gross die Chancen sind. Ich denke, Zeiten sind reif.
Hm. Ja. Hey, ich habe ihn kennengelernt in der Tagung und habe gefunden, es ist unglaublich engagiert.
Ja.
Und das gefällt mir auch so, auch ehrgeizig, oder?
Ja,
also,
total.
Ich will etwas erreichen.
Ja.
Hat ihn aber auch gemerkt, gerade Politiker, oder, wo das Instrument ja die Rede ist,
ja.
Die Rhetorik ist.
Ja.
Und er dann angewiesen ist auf eine Dolmetscherin, oder?
Ja, ja, aber okay. Ist
natürlich eine unglaubliche Klippe.
Ich denke genau, aber nehmen wir sie mal endlich,
ja,
oder?
Klar.
Und ich hoffe sehr, das klappt.
Klar.
Ich meine, dort haben auch, eben, dort ist ja der Christian Lohr toll, oder? Ich meine, wir haben auch ihn akzeptiert, oder? In Anführungsstrich, oder? Mit einem, der mit dem grossen Zeichen, sein Handy bedient und alles. Ich meine, da muss man Hürden nehmen, oder? Das ist ja. Nicht einfach.
Und das ist ja dann der Rückschluss auf dein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld». Ich könnte nicht mit dem Fuß da, wo der Christian Lohr mit dem Fuß kann.
Mhm.
Oder? Also das sind ja unglaubliche Kräfte, oder? Das sind ja unglaubliche Fähigkeiten.
Ein Superheld?
Ja,
ein wow. Superheld.
Ja. Genau. Ja, Christoph Keller, danke vielmals. Superheld, dass du bei mir Gast gewesen bist, dass du da Gast gewesen bist. Sieht man dich noch irgendwo in einer Lesung in der Nähe?
In Gossau gibt es bald lässig, aber ich habe das Datum jetzt nicht parat, in der Gutenberg Buchhandlung.
Und aus dem neuen Buch?
Ja, also wieder aus
solange dem. Die Löwen nicht schreiben oder aus dem?
Ja, sie haben den Superheldenbuch wollen, aber vielleicht nehme ich es andere auch mit.
Ja, ja, ich höre auch. Das ist noch spannend. Der Nachsatz vom «Solange die Löwen nicht schreiben, lernen», das ist das
Buch,
das du siehst, heisst, vom Lesenschreiben der Welt.
Ja.
Kannst du nicht noch, jetzt weg von Behinderung und weg von dem Thema, was heisst vom Lesenschreiben der Welt?
Also, das ist meine Arbeitsmethode. Es gibt viele Schriftsteller, wo irgendwie sagen, ja, wenn ich an meinem neuen Roman schreibe, kann ich keinen anderen Roman lesen. Oder? Und bei mir hat sich das geradezu zu einer Lebensform entwickelt. Fast ein bisschen wie das Atmen. Und habe auch wahnsinnig viel Freude daran, so über das Lesen die Welt erfahren. Und dann natürlich taucht das sehr, sehr schnell ins Schreiben rein. Wobei, darüber tun wir schon das Leben nicht vergessen, oder? Ich meine, ich glaube sehr daran, dass sich das Schreiben aus dem Lesen schöpft. Eine andere Utopie oder Vision, die ich habe, ist, dass ich stelle mir vor, dass alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen von der Welt eigentlich an einem Text weben. Und ich sage bewusst weben, oder? Weil Text kommt ja von Textur, von Stoff, wo man zusammenschmiedet, oder? Und das finde ich eine wunderbare Vorstellung, oder? Wir weben irgendwie alle am gleichen Text.
Danke vielmals. Also jetzt ist gerade so aufgeblitzt, auch deine Sprachgewandtheit und deine sprachlichen Fähigkeiten. Danke vielmals, dass du bei uns Gast gewesen bist, Christoph Keller.
Sehr gern.
Wir stolpern uns ganz sicher noch irgendwo an einem anderen Ort über den Weg. Für alle, die nicht, geh's auch. Wir würden in den Shownotes noch darauf hinweisen, wenn das genau ist, dass sie
oh ja, gern.
Die können auch gern. Live. Ja. Danke vielmals, dass ihr bei uns Gast gewesen seid. Der nächste Podcast folgt ganz sicher. Jetzt würden wir schliessen und wünschen euch eine gute Zeit.
Danke.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.